Was ist die Freiheit? Darum geht es heute in der Katechismus-Sendung bei Radio Horeb. Herzlich willkommen und grüß Gott dazu, sagt Ihnen Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben. Was ist die Freiheit? Darauf gibt das Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche im Punkt Nummer 363 eine erste Antwort. Auch im großen Katechismus finden wir dazu einige Ausführungen. Und so viel sei schon vorweggenommen. Dazu muss man nicht in den Katechismus geschaut haben, um das zu wissen. Die Freiheit, das ist nun wirklich nicht nur für den Menschen an sich, sondern das ist auch für den Getauften, für den Christen eine ganz zentrale und bedeutsame Angelegenheit. Und deswegen wollen wir uns in dieser Katechismusreihe da auch in zwei Sendungen diesem Thema widmen. Und wir sind sehr froh, dass sich Professor Manfred Balkenohl, emeritierter Moraltheologe von der Uni Osnabrück, dafür die Zeit nimmt, uns das ein bisschen aufzuschlüsseln. Grüße Gott, Professor Balkenohl.
Einen schönen guten Tag, Herr Dornis.
Herr Professor, in Nummer 363 im Kompendium steht, ich lese es nochmal, die Freiheit ist die von Gott dem Menschen geschenkte Fähigkeit zu handeln oder nicht zu handeln, dieses oder jenes zu tun und so von sich aus bewusste Entscheidungen zu treffen. Die Freiheit kennzeichnet die im eigentlichen Sinn menschlichen Handlungen. Je mehr man das Gute tut, desto freier wird man. Die Freiheit erreicht dann ihre Vollendung, wenn sie auf Gott, das höchste Gut und unsere Seligkeit, ausgerichtet ist. In der Freiheit liegt auch die Möglichkeit, zwischen Gut und Böse zu wählen. Die Entscheidung zum Bösen ist ein Missbrauch der Freiheit, der zur Sklaverei der Sünde führt. Professor Balkenohl, das ist ein sehr langer Abschnitt und da steht sehr viel drin und das ist nicht so ganz einfach zu verstehen. Vielleicht können Sie uns da ein bisschen weiterhelfen.
Das ist wirklich schwierig zu verstehen und wir haben ja auch schon im Konzil, in der Pastoralkonstitution, das Wort, die wahre Freiheit aber ist ein erhabenes Kennzeichen des Bildes Gottes im Menschen. Das hängt ja damit zusammen. Also Freiheit im Zusammenhang mit der Gottebenbildlichkeit und mit der Gotteskindschaft. Hier zeigt sich im Grunde theologisch gesehen die Freiheit des Menschen. Was aber den Menschen heute zutage zu schaffen macht, ist ja ein Tatbestand, der ihm sehr selten bewusst wird. Das heutige Verständnis von Freiheit meint ja eigentlich ganz was anderes. Da müssen wir versuchen, mal vorzudringen zu dem, wie Freiheit im Lebensprozess des Menschen erreicht werden kann. Das eingängige, aber nicht desto weniger einseitige Verständnis heute meint Freiheit vor allem als Befreiung von. Freiheit von etwas, etwa von Belastungen, von wirklichen oder empfundenen sozialen Einschränkungen, von Krankheit und Leid, so wichtig es ist, im Krankheits- und Heilungsprozess, alles zu tun, was in der Hand des Menschen ist, ihr Linderung zu verschaffen. Kann man aber nicht sagen, dass Freiheit vor allem als Befreiung von gesehen werden muss und beziehungsweise gesehen werden kann. Demgegenüber wird seltener gesehen, dass es neben der Freiheit wovon auch noch eine andere Art von Freiheit gibt, nämlich die Freiheit wozu, die Freiheit etwas bewirken oder schaffen zu können. Gerade im Lebensprozess des Menschen kommt es entscheidend darauf an, dass diese Freiheit wozu entfaltet und eingeübt wird. Und darum ist es wichtig, die Frage zu stellen, auf welche Weise denn diese Freiheit wozu entfaltet werden kann. Einschließlich dessen, was wir eben aus dem Katechismus gehört haben, aus dem Katechismus der katholischen Kirche oder aus der Pastoralkonstitution, wenn es heißt, die wahre Freiheit aber ist ein erhabenes Kennzeichen des Bildes Gottes im Menschen. Wie kann diese Freiheit erreicht werden? Und darauf wenn wir da ein Stück weiterkommen wollen, müssen wir ja auch die Frage stellen, wovon ist der Mensch heutzutage in besonderer Weise gekennzeichnet, überhaupt der Mensch, nicht nur 100 Tage. In einer Zeit des Glaubens an die Machbarkeit, das ist das Kennzeichen des heute lebenden Menschen. Der Glaube an die Machbarkeit des Menschen. Und in dieser Zeit des Glaubens an die Machbarkeit, und zwar unter der Herrschaft des verdiesseitigen Intellektes, wird Freiheit gerade für den heutigen Menschen zu einem Hauptproblem, da er stets an die Grenzen der so gern apostrophierten Willensfreiheit stößt. Das wird dem nach Freiheit strebenden Menschen selten bewusst, wenngleich sich solche Daten unbewusst häufig als Störfaktor erweisen. Er will frei sein, stößt aber immer an die Grenzen seiner Freiheit. Und darum ist es auch wichtig, diesen Tatbestand zu akzeptieren. Eigentlich ist Willensfreiheit eine Abstraktion im Denkprozess, weil der Mensch in der Realität des Lebens, in seinen zahlreichen Begegnungen und Beziehungen nur relativ frei ist. Denn die Freiheit des Menschen wird ja oft begrenzt durch die Freiheit der anderen Menschen, die ebenfalls ihre Freiheit in Anspruch nehmen wollen. Dann ist ein weiterer Tatbestand einzubeziehen, wenn man bedenkt, dass der Mensch einerseits unter der nicht zu leugnenden Allmacht des Naturgesetzes steht, andererseits aber die Willensfreiheit voraussetzen muss, um verantwortungsbewusst handeln zu können. Es besteht geradezu eine Antinomie zwischen der Willensfreiheit und dem Naturgesetz, dem der Mensch blindlings unterworfen ist. Schon durch das Naturgesetz wird die Freiheit des Menschen begrenzt. Und eins müssen wir ja auch sehen, dass das Naturgesetz Schöpfungswirklichkeit ist. Die Begrenzung der menschlichen Freiheit ergibt sich darüber hinaus in zeitlicher Hinsicht. Der freiheitliche Wille ist stets und ausschließlich in die Zukunft gerichtet. Mittels seiner Willensfreiheit kann der Mensch nichts zurücknehmen oder ändern, was sich in der Vergangenheit abgespielt hat. Die Konfliktmöglichkeit, die sich daraus ergeben kann, hat Nietzsche mit dem Wort angedeutet. Es ist die Qual des menschlichen Willens, dass er nicht rückwärts tun kann. Er kann nicht in die Vergangenheit mit seinem Willen. Und gerade das ist das Problem, welches den Menschen belastet. Augustinus hat das gesehen, auch in seinem eigenen Leben erfahren und gesehen. In den Bekenntnissen, den Konfessionen, das macht er darauf aufmerksam, gekonnt aufmerksam, wie kaum ein anderer in der Weltgeschichte ein guter Fundort, die Konfession des heiligen Augustinus, der ja vor einer defizienten Vergangenheit stand und die er mit seinem Willen nicht ändern konnte. Wie konnte er denn geordnet weiterleben? Seine Frage. Und die Aussage von Nietzsche, es ist die Qual des menschlichen Willens, dass er nichts rückwärts tun kann, hängt ja auch mit seinem Leben zusammen, das ja auch Nietzsche als defizient als kaputt geradezu empfunden hat. Demgegenüber hat Wilhelm Busch, der Dichter, nicht wahr, unserer Zeit, die umgekehrte Dimension ins Auge gefasst, wenn er sagt, ach, dass der Mensch so häufig irrt und nie recht weiß, was kommen wird. Die Zukunft ist für den Menschen dunkel, die Vergangenheit häufig defizient und die Zukunft dunkel. Denn dieses Wort von Wilhelm Busch steht in dem Gedicht Dunkle Zukunft. Die Verstandeseinsicht kann zwar in die Vergangenheit hinein, aber nicht in die Zukunft. Ach, dass der Mensch so häufig irrt und nie recht weiß, was kommen wird. Zur Erläuterung dieses Zusammenhanges muss ich anfügen, dass menschliches Erkennen stets an der Vergangenheit orientiert ist. Denn erst aus der Summe alles dessen, was sich im menschlichen Lebenslauf an Erkenntnissen ergeben hat, vermag der Mensch in der Gegenwart verantwortungsbewusst zu handeln und seinen freien Willen zu betätigen. Das müssen wir auch sehen. Verstand und Wille haben also jeweils zwei Richtungen. Der Wille geht in die Zukunft, nur in die Zukunft, nie in die Vergangenheit. Und die Verstandeseinsicht orientiert sich an dem Vergangenen. Hamann hat einmal gesagt, das Wesen des Menschen liegt im Gewesenen. Da hat er richtig gesehen. Freiheit ist für den Menschen nicht primär ein philosophisches Problem, sondern woraus erwächst denn Freiheit? Das müssen wir sehen. Freiheit erwächst aus personalen Relationen, aus menschlichen Begegnungen und Beziehungen. Sie wird aber zugleich durch menschliche Begegnungen und Beziehungen begrenzt. Wichtig ist dabei, anthropologisch wichtig, also menschenkundig wichtig, dass Freiheit primär, nicht allein, aber so sehr stark, in der Kindheit und im Jugendalter im Bereich der Familie eingeübt und entfaltet werden muss. Dabei sind ganz ohne Zweifel die Gestalten der Eltern und der Geschwister für das Einüben der Freiheit unentbehrlich. Die Frage, wie personale Freiheit im menschlichen Werdeprozess heute gelingen kann, ist darum so akut geworden, weil zahlreiche Defizite das familiäre Früherleben der Betroffenen behinderten und belasteten. Entwicklungspsychologisch kann dieser Tatbestand kaum überschätzt werden. In ihm wird einsichtig, dass der genetische Primat des humanen Familienverbandes für die Entwicklung menschlicher Freiheit von konstitutiver Bedeutung ist. Konkret besagt dieser Tatbestand, dass der Mensch mit den 8 Grundgestalten Vater, Mutter, Bruder, Schwester, Mann, Frau, Sohn, Tochter ausgesöhnt sein muss, um zur personalen Freiheit zu gelangen. Sie also innerlich erlebt haben muss, also mit ihnen ausgesöhnt sein muss. Das ist die kürzeste Formulierung der Lehre von den 8 Grundgestalten. Aussöhnung meint hier Auseinandersetzung mit den Grundgestalten und Bestehen der Grundgestalten. Solange der Mensch mit den genannten Primärgestalten noch nicht ausgesöhnt ist, liegt in menschenkundiger Sicht Gebundenheit, also Fixierung vor. Keine Freiheit. Mit der angedeuteten Aussöhnung ist nicht nur gemeint, dass kein konkreter Streit vorliegt und konventionelles Kooperieren stattfindet, sondern unter Aussöhnung ist zu verstehen, dass die Grundgestalt menschlichen Lebens von innen her erlebt, bejaht und angenommen werden müssen. Wie schwerwiegend personalsoziale Defizite das Leben der Menschen störend beeinflussen können, zeigt das Bemühen heute der Therapie, der Psychotherapie, der Tiefenpsychologie, auch die verschiedenen Richtungen der Psychoanalyse, der Seelsorge, die sich letztlich um dieses Problem der Aussöhnung mit den 8 Grundgestalten bemühen oder bemühen müssten, mit dem Ziel, der innermenschlichen wie zwischenmenschlichen Antinomik zu begegnen. Diesen Hinweis haben wir auch schon im Konzil, welches ich eben erwähnt hatte, nämlich in der Pastoralkonstitution, wo es heißt, der Mensch ist ein personales und soziales Wesen. Und ohne die Beziehung zu sich und den anderen kann er weder leben, noch seine Gaben zur Entfaltung bringen. Und die Freiheit ist, wie wir gehört haben, eine hohe Gabe des Menschen von Gott verliehen, die eben zur Entfaltung gebracht werden muss. Und darum ist die Frage heute so wichtig, wie denn die Freiheit zur Entfaltung kommen kann.
Sie haben eingeschaltet in der Katechismus-Sendung bei Radio Horeb. Heute hören Sie hier Professor Manfred Balkenohl, emeritierter Moraltheologe aus Osnabrück. Er spricht über die Frage, was ist die Freiheit?
Freiheit ist, wie wir gehört haben, eine hohe Gabe des Menschen von Gott verliehen, die eben zur Entfaltung gebracht werden muss. Und darum ist die Frage heute so wichtig, wie denn die Freiheit zur Entfaltung kommen kann. Die entwicklungspsychologische Reduktion der menschlichen Freiheit ist hier von ganz großer Bedeutung. Eine wesentliche Voraussetzung für das Einüben der kindlichen Freiheit ist in entwicklungsgeschichtlicher Reduktion die Elternehe. Sie ist unabdingbare Voraussetzung, und zwar die gelungene Elternehe, darf ich wohl sagen. Sie ist die unabdingbare Voraussetzung für die Ausweitung des menschlichen Freiheitsraumes und schließlich für die Entfaltung vom Ich zum Selbst und somit auch die Voraussetzung für das Freiwerden der Potenzen, die Menschen angelegt sind. Darauf kommt es an, dass die Potenzen, die Fähigkeiten, die im Menschen angelegt sind, zur freien Entfaltung kommen. Das ist dann die Voraussetzung für die Freiheit, wozu? Denn gerade in der Jugendzeit will der Mensch personale Verantwortung in Freiheit übernehmen. Denn der Mensch ist ein personales und soziales Wesen. Ohne die Beziehung zu seinen Mitmenschen kann er weder leben noch seine Gaben zur Entfaltung bringen. Dass das ein Zitat war, haben Sie wohl gehört, liebe Hörerinnen und Hörerinnen, nämlich aus der Pastoralkonstitution. Es bedarf dazu der Ermutigung von Seiten der Eltern zuallererst und auch der Geschwister und auch als Voraussetzung altersgemäßer Freude. Denn wie die Freude im Lebensprozess des Menschen gelingen kann, hängt auch damit zusammen, wie er diese Freiheit entfalten kann. Denn das Christentum, Christsein, heißt ja nicht nur, die Freiheit zu verwirklichen, sondern auch in der Freude zu leben. Gucken wir uns die Menschen heute an, dann können wir doch sagen, dass sehr vielen Menschen die Freude abhanden gekommen ist. die aber wiedergewonnen werden kann. Aufgabe des Christen. Also Aufgabe für den Mitmenschen. Damit im Zusammenhang steht das intensive Suchen des Menschen, auch schon des jungen Menschen und gerade des jungen Menschen, nach Begegnungen und Beziehungen mit Menschen, die ihm etwas bedeuten. Das heißt auch, die für das Werden und der Freiheit und damit für den Entfaltungsprozess unentbehrlich sind. Unter dem Gesichtspunkt des lebenslangen menschlichen Freiheitsprozesses oder auch Lebensprozesses, des Werdeprozesses, des Reifungsprozesses richtet sich das Augenmerk pädagogischer wie therapeutischer Einwirkungen heute stärker als bisher auf die Verwirklichung und Entfaltung der im Menschen angelegten Anlagen, auf die Selbstverwirklichung, ein häufig gehörtes Wort, des menschlichen Eigenwesens im Ablauf des gesamten Lebensganges, wobei auch diesbezügliche Störungsmöglichkeiten in das Licht rücken. Betrachtet man die Entwicklung des öffentlichen Bewusstseins, so fällt auf, dass mehr und mehr das Postulat der Freiheit in den Vordergrund getreten ist, das für die Erziehung insgesamt zum bestimmenden Faktor wurde. Dem entspricht auch, dass als Zielvorstellung des schulischen Bildungsprozesses, der schulischen Bildungsbemühung insgesamt als Hauptziel herausgehoben wurde, den Menschen aus der Abhängigkeit zur freiheitlichen Eigenständigkeit zu verhelfen. Bei allzu einseitiger Apostrophierung solcher Vorstellungen konnte sich die Meinung aufdrängen, das Kehrbild der zu verwirklichenden Freiheit sei Bindung, wobei die Instanz der Freiheit eindeutig als positiv, Bindung als alternativ und daher als negativer Wert schlechthin deklariert wurde. Und das, liebe Hörerinnen und Hörer, ist eine Ideologie. Bei menschenkundiger Untersuchung des Verhältnisses von Freiheit und Bindung zeigt sich allerdings, dass jegliche Freiheit ohne Bindung zur schrankenlosen Willkür führt. Anthropologische Untersuchungen sowie Erfahrungen des Lebens machen nachdrücklich darauf aufmerksam, dass Bindung nur dann und dort zur Fessel wird, wo ihr die freiwillige Zustimmung versagt bleibt. Ich sage das noch einmal, weil dieses Wort von grundlegender Bedeutung wird. Ich sagte, dass Bindung nur dann und dort zur Fessel wird, wo ihr die freiwillige Zustimmung versagt bleibt. Damit ist die Aufgabe im menschlichen Greifungsprozess angesprochen. Im Leben eines jeden Menschen die Aufgabe, nämlich Freiheit und Bindung grundsätzlich und gleichzeitig zu bejahen und ins Gleichgewicht zu bringen, was sich seit langem durch die Heraufkunft liberalistischer Glaubenssätze als ebenso schwierig wie unumgänglich erweist. Dabei ist der menschenkundig begründete Sachverhalt zu berücksichtigen, dass Freiheit nicht im Sinne des Naturevangeliums Rousseaus ein Urzustand des Menschen ist und dass sich die urständige Freiheit durch fortschreitende Einschränkungen, durch nicht zu vermeidende soziale Forderungen etc. in dessen Gegenteil verkehre. Vielmehr ist aus entwicklungspsychologischer Sicht der Prozess menschlichen Lebens dadurch gekennzeichnet, dass er aus einer anfänglichen, intensiven Abhängigkeit und Gebundenheit in eine frei zu übernehmende, Verantwortung für den Menschen und für die Gesellschaft führt. Dadurch wird noch einmal unterstrichen, dass der Weg der Freiheit aus einer ursprünglichen Gebundenheit in eine aktive, allerdings in Freiheit zu übernehmende Bindung führt. Dadurch wird menschliches Miteinander in geordneten Begegnungen und Beziehungen überhaupt erst möglich. Vor allem zu Beginn des menschlichen Werde- und Entfaltungsprozesses ist Gebundenheit nicht etwa ein negatives Datum, sondern ein Lebenswert, der kaum überschätzt werden kann. Denn das Eingebundensein des Menschen als natürliche Geborgenheit zeigt sich insbesondere auf der Frühstufe seines Daseins als leibhafte Gebundenheit des Kindes mit der Mutter. Diese ursprüngliche Gebundenheit des Menschen, die Unselbstständigkeit des noch nicht geborenen Kindes in der überwiegend somatischen Einheit zwischen Mutter und Kind, liefert hierfür das deutlichste Beispiel. Mit der Geburt des Menschen tritt nun eine Beziehung zwischen Mutter und Kind ein, von der man sagen kann, dass sie sich als seelische Einheit kennzeichnen lässt. Ohne Zweifel hängt die Orientierung des Säuglings und des Kleinkindes während dieser frühen Entwicklungsphase zum großen Teil mit dem komplexen Bereich der Sinneserlebnisse zusammen. In der gesamten Erlebniswelt des Säuglings und des Kleinkindes kommt demnach der Mutter zunächst die Hauptrolle zu, wobei das väterliche Element in dieser Frühphase menschlicher Entwicklung keineswegs unterschätzt werden darf. Durch intuierendes Einswerden, durch Gefühlsansteckung und Übertragung orientiert sich das Kind aber zunächst vorwiegend an der Mutter. Dabei darf nicht außer Betracht bleiben, dass die frühen Kontakte oder Primärkontakte vorwiegend angenehm, fördernd und damit grundlegend für die Entwicklung des kindlichen Trauens und Zutrauens sein können und sein müssten. Was dann kommt, ist die seelische Ablösung des Kindes von den Eltern, was nicht Trennung bedeuten darf. Ablösung also, das erste Freiwerden des Kindes. Da sind die ersten entwicklungspsychologischen Tatsachen für das Freiwerden des Menschen. Und diese Freiheit kann nur dann umfassend verwirklicht werden, wenn die Elternehe relativ frei ist von Störungen. Da haben wir wieder den Prozess der Freiheit, der mit dem Prozess der Freiheit des Kindes im Zusammenhang steht. Frei ist von Störungen und Interferenzen. Ein Zeichen für den ursprünglichen ersten Freiheitsdrang des Kindes ist die sogenannte Trotzphase, dessen psychologischer Sinngehalt auch heute noch oftmals verborgen bleibt und selten den Eltern zum Bewusstsein kommt. Dass sie nämlich dann befremdet und erschreckt werden. Wie sehr die Mutter durch den Trotz des Kindes angegangen werden kann, zeigt sich schon dadurch, dass er sich gegen sie mit besonderer Wucht richtet. Dadurch wird aber auch deutlich, wie innig die Verbundenheit gerade mit ihr anfänglich war, aus der sich das Kind mit der erreichten Sprachbewältigung zu lösen versucht. Also frei werden des Menschen. Obgleich bei diesen frühkindlichen Aufbegehren mitsamt der Entdeckung des Nein noch keine wirkliche Verselbstständigung erreicht ist. Er probt sich doch schon in solchem Widerstand das erwachende Ich-Bewusstsein und eine Voraussetzung für die Entwicklung der menschlichen Freiheit, die gefördert werden muss. Wir werden dieses Thema weiterführen, vertiefen und zu unserem ursprünglichen Eingangsproblem hinanführen wieder. Nämlich, wie sehr das Werden der Freiheit, wozu, ein Prozess ist, welcher verwoben ist mit der Schöpfungswirklichkeit des Menschen und mit der Aufgabe, die der Mensch für den Mitmenschen hat. Und gemessen an der frühkindlichen Absetzung von den Eltern ist das Verlangen nach Freiheit noch unverkennbarer während der Pubertät und weiterführend. Und daher müssen wir auch diese Frage weiterstellen, wie der Mensch fertig wird mit dem Tatbestand, dass er die Freiheit nur für die Zukunft beanspruchen kann, nicht für die Vergangenheit. Und wie er denn überhaupt die Fähigkeit gewinnt, mit Defiziten der Vergangenheit und mit den Dunkelheiten der Zukunft fertig zu werden. Augustinus hat uns gezeigt, wie das geht. Aber das ist ein Thema, welches wir beim nächsten Mal vertiefen und fortsetzen wollen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Geduld.
Was ist die Freiheit? Darum ging es heute in einem ersten Teil hier in der Katechismus-Sendung bei Radio Horeb mit Professor Manfred Balkenohl. Wie gesagt, ein erster Teil. Es gibt davon auch noch eine Fortsetzung zu diesem Thema, zu dem Sie auch Antworten finden im Kompendium des Katechismus der Katholischen Kirche im Punkt 363 oder aber im Katechismus in den Nummern 1730 bis 1733 und 1743 und 44. Das alles steht, wie Sie es gewohnt sind, auch im Infofeld zur Sendung auf horeb.org. Im Tagesprogramm direkt neben dem Infofeld zur Sendung das CD-Symbol. Dort können Sie sich mit einem Klick eine CD bestellen oder rufen Sie 08328 921 120 an. Heute in einer Woche also der zweite Teil zur Frage, was ist die Freiheit, mit Professor Manfred Balkenohl. Ich freue mich, wenn Sie auch dann wieder einschalten. Alles Gute Ihnen und Gottes Segen wünscht Ihnen Ihr Gregor Dornis.